Ja, und bevor wir einsteigen in die Botschaft, möchte ich auch mal kurz mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen heutigen neuen Tag. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, den wir miteinander in aller Freiheit feiern dürfen. Wir danken dir für dein Wort, das wir jetzt miteinander anschauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, das Richtige in der richtigen Art zu sagen, dass du uns allen offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass wir wachsen dürfen in unserer Kenntnis von dir und in unserer Beziehung mit dir. Lass diese Botschaft, lass diesen Gottesdienst allein zu deiner Ehre dienen. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wenn Gott spricht, sei es früher direkt zu den Menschen, durch seine Propheten oder natürlich auch durch sein Wort heute, dann ist er dabei nicht vage oder unbestimmt, sondern er redet stets klar und konkret. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Und ich möchte das einleitend an drei Beispielen aufzeigen. Und diese Beispiele machen ein Muster sichtbar. Gott spricht präzise. Er nennt Details. Und bei den Verheißungen Gottes, die sich bereits erfüllt haben, lassen sich diese Details auch klar zuordnen. Und dabei ist interessant, dass wir die Erfüllung solcher Ankündigungen nicht immer am gleichen Ort finden. Manches wird direkt in Gottes Wort als erfüllt beschrieben, manches lässt sich in der Weltgeschichte nachvollziehen und manche Erfüllung steht bis heute noch aus. Das erste Beispiel finden wir bei Abraham in 1. Mose 15. Das können Sie gerne aufschlagen, 1. Mose 15. Und das ist das Kapitel, in dem Abraham von Gott nachts hinausgeführt wird. Gott weist ihn auf die Sterne am Himmel und verspricht ihm eine Nachkommenschaft, die so unzählbar sein wird wie die Sterne, die Abraham sieht. Unser Beispiel ist aber nicht diese Verheißung, sondern diejenige, die unmittelbar danach folgt und für Abraham wohl nur schwer verständlich sein gewesen dürfte. Denn bevor Gott seine Verheißung mit einem Bund besiegelt, kündigt er Abraham etwas Unerwartetes an. Und das lesen wir in den Versen 13 und 14 von 1. Mose 15. Da sagt Gott zu Abraham: Du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Gott nennt hier mehrere konkrete Details über Abrahams Nachkommen, Details, deren Erfüllung Abraham selbst nie erlebt hat. Wir hingegen können einfach weiterlesen im 1. und 2. Mose und wir sehen, wie sich diese Verheißung buchstäblich erfüllt. Israel kommt nach Ägypten, wird dort versklavt und von Gott durch mächtiges Eingreifen wieder herausgeführt. Es war also eine konkrete Ankündigung Gottes und eine klare Erfüllung, die wir direkt in seinem Wort nachverfolgen können. Das zweite Beispiel finden wir in Daniel Kapitel 7 und 8. In diesen beiden Kapiteln, da zeigt Gott dem Propheten Daniel durch Visionen den Verlauf kommender Weltreiche. Und dabei geht es unter anderem auch um das griechische Weltreich. Und dieses griechische Weltreich wird Daniel in zwei Visionen als Tier mit besonderen Eigenschaften gezeigt. In Daniel 7 erscheint es als Leopard mit vier Flügeln und vier Köpfen. Ein Leopard steht an sich schon für Schnelligkeit, und die vier Flügel verstärken dieses Bild dann zusätzlich. Und dazu kommen die vier Köpfe, ein Hinweis darauf, dass dieses Reich nicht bei einem einzigen Herrscher bleiben würde. Und diese vierfache Herrschaft begegnet uns dann nochmals in Daniel Kapitel 8. Dort sieht Daniel einen Ziegenbock mit einem großen Horn. Dieses Horn zerbricht und an seiner Stelle wachsen plötzlich vier neue Hörner nach. Die Erfüllung dieser Prophetie finden wir nicht in der Bibel selbst, sondern in der Weltgeschichte. Gemeint ist nämlich das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen. Dieses breitete sich mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit aus, wie ein Leopard mit vier Flügeln. Doch Alexander starb früh und sein Reich wurde anschließend unter vier seiner Generäle aufgeteilt. Genau diese Details, die Geschwindigkeit, der plötzliche Bruch und die Vierteilung entsprechen den Visionen, die Daniel erhalten hat. Hier haben wir also eine Ankündigung Gottes, deren Erfüllung nicht innerhalb der Bibel beschrieben wird, die sich aber klar in der Geschichte nachweisen lässt. Und das dritte Beispiel schließlich finden wir in Hesekiel 40 bis 48. In diesen Kapiteln, Hesekiel 40 bis 48, da beschreibt Gott dem Propheten Hesekiel einen Tempel mit außergewöhnlich genauen Maßangaben. Genannt werden Torbreiten, Vorhöfe, Mauerdicken, Abstände, Höhes und vieles mehr. Die Beschreibung wirkt fast wie ein Bauplan. Zudem wird ausdrücklich gesagt, dass dieser Tempel auf einem sehr hohen Berg stehen wird. Und wenn man sich diese Angaben genauer anschaut, wird deutlich, dieser Tempel wäre gewaltig. Ein Bauwerk dieser Größe, noch dazu auf einem sehr hohen Berg, hätte man historisch nicht übersehen können. Und doch kennen wir weder aus Gottes Wort noch aus der Weltgeschichte einen Tempel, der auch nur annähernd dieser Beschreibung entspricht. Und das bedeutet, in diesem dritten Beispiel haben wir eine sehr präzise und umfangreiche Ankündigung Gottes, aber ihre Erfüllung steht noch bis heute aus. Wir sehen also an diesen drei Beispielen, Gott spricht konkret. Und was Gott verheißt, erfüllt sich genauso, wie er es angekündigt hat. Und nun stellt sich die Frage, wenn Gott in der Vergangenheit so präzise über kommende Ereignisse gesprochen hat, wie sollten wir dann mit den Ankündigungen umgehen, die noch vor uns liegen? Nicht ohne Grund besteht Gottes Wort, unsere Bibel, zu einem erheblichen Teil aus solch detaillierten Aussagen über die Zukunft. Warum? Gott teilt solche Dinge nicht mit, um unsere Neugier zu befriedigen. Er sagt sie auch nicht nur, damit wir irgendwann rückblickend staunen können. Er spricht über das, was kommt, damit wir vorbereitet sind, damit wir einordnen können, was geschieht, damit wir nicht überrascht werden und damit wir im Studium seines Wortes ihn, seine Pläne und seine Größe immer mehr und besser erkennen. Und genau so, liebe Geschwister, ist es auch bei der Entrückung. Gott hat uns darüber nicht nur eine vage Aussicht oder eine allgemeine Erwartung gegeben, sondern konkrete Aussagen. Und deshalb möchten wir uns heute diese Verheißung besonders anhand von 1. Thessalonicher 4 anschauen und dabei darauf achten, welche Details Gott uns dort mitteilt. Bevor wir uns diesen Abschnitt genauer anschauen, müssen wir zuerst verstehen, warum Paulus die Entrückung in 1. Thessalonicher 4 so ausführlich beschreibt. Eine derart genaue Schilderung finden wir sonst nirgends in Gottes Wort. Warum also gerade hier? Und das alles begann mit einer Frage der Thessalonicher. Als Paulus die beiden Thessalonicher Briefe schrieb, da lobte er die positiven Entwicklungen in der Gemeinde, er mahnte dort, wo es nötig war, und er beantwortete ihre offenen Fragen. Und diese Fragen der Thessalonicher, die können wir aus den Antworten von Paulus erschließen. Und eine der Antworten finden wir in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und dieser Abschnitt ist vielen von uns bekannt, weil er wie kein anderer in Gottes Wort die Entrückung beschreibt. Interessant ist aber, die Entrückung war eigentlich gar nicht das Hauptthema. Weder für Paulus noch für die Thessalonicher. Die Thessalonicher wussten offenbar noch nichts davon. Ihre eigentliche Frage betraf den Tag des Herrn. Und das erkennen wir daran, dass diese Verse 15 bis 18 von 1. Thessalonicher 4 eigentlich ein Einschub sind, der die Entrückung erklärt. In manchen Übersetzungen steht dieser Einschub deshalb auch in Klammern oder in Gedankenstrichen. Und wenn man diesen Einschub einmal weglässt, dann sieht man, dass sich die Verse 13 und 14 von Kapitel 4 zusammen mit Kapitel 5 direkt auf den Tag des Herrn beziehen. Und ich lese uns das einmal so vor, nämlich 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 und 14 und dann direkt Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn Paulus in Kapitel 5 von diesen Zeiten und Zeitpunkten spricht, dann kommt das nicht von ungefähr. Er knüpft an das an, was er zuvor gesagt hat. Und in Vers 2 wird uns klar, es geht um den Tag des Herrn. Die Frage der Thessalonicher war also ungefähr diese. Wenn der Tag des Herrn anbricht und Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit auf diese Erde kommt, was geschieht dann mit den Geschwistern, die bereits gestorben sind? Um diese Frage etwas besser zu verstehen, um sie nachvollziehen zu können, müssen wir uns kurz in die Situation der Thessalonicher damals hineinversetzen. Sie hatten noch keine vollständige Bibel wie wir heute. Es gab kaum neutestamentliche Schriften. Ihr Wissen beschränkte sich auf das Alte Testament und auf die mündliche Lehre der Apostel. Sie wussten dadurch bereits einiges über die Wiederkunft Jesu. Ihnen war klar, der Herr wird sichtbar eingreifen, Gericht üben und sein Reich aufrichten. Ebenso wussten sie, wer an den Herrn glaubt, geht durch den Tod nicht verloren. Und sie kannten auch die Hoffnung auf die zukünftige Auferstehung. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das war für sie noch nicht klar. Und genau das führte zu ihren Fragen. Sind die Entschlafenen beim Kommen Jesu dabei? Kommen sie später? Sind sie im Nachteil gegenüber den Lebenden? Gibt es eine Reihenfolge? Wir sehen also, dass sich die Thessalonicher aktiv mit den Verheißungen Gottes auseinandersetzten. Sie wollten mehr darüber wissen, sie studierten, sie fragten nach. Und da fragen wir uns, wie ist das mit uns, liebe Geschwister? Was tun wir mit den Verheißungen in Gottes Wort, mit der biblischen Prophetie? Lassen wir schwierige Abschnitte oder Bücher einfach links liegen, weil sie uns gerade persönlich nicht so ansprechen? Überspringen wir die Texte, die auf den ersten Blick kompliziert wirken? Ignorieren wir Gottes Wort, wenn es gerade nicht unsere Gefühle oder Vorstellungen anspricht? Ich möchte uns und mich selbst natürlich eingeschlossen dazu ermutigen, dass wir uns auch in die schwer verständlichen Teile der Bibel hineinknien. Und das meine ich durchaus wörtlich. Wenn uns Passagen schwierig erscheinen, wenn wir sie nicht verstehen und nicht weiterkommen, dann dürfen wir das im Gebet unserem Herrn hinlegen und ihn um die Erkenntnis bitten, die nur er schenken kann. Und so wachsen wir, bis wir, wie Paulus den Ephesern schreibt, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Epheser 4,13. Zurück zu den Thessalonichern und ihrer Frage zum Tag des Herrn und den Entschlafenen. Wir verstehen jetzt, was ihre Frage war und können nachvollziehen, wie sie darauf gekommen sind. Aber wie antwortet Paulus darauf? Wir haben es in 1. Thessalonicher 4 und 5 bereits gelesen. Und ich gebe das einmal in eigenen Worten wieder. Paulus sagt den Thessalonichern, dass sie in echter Hoffnung wissen dürfen, dass alle entschlafenen Gläubigen am Tag des Herrn mit ihrem Erlöser Jesus Christus auf diese Erde kommen werden. Sie haben also keinen Nachteil, sie verpassen nichts. Im Gegenteil, sie sind so nah dabei, wie man nur sein kann, nämlich bei Jesus selbst, der dann als König auf die Erde zurückkehrt. Ja, und hier könnte Paulus eigentlich einen Punkt setzen und die Frage als beantwortet stehen lassen. Doch er merkt, dass diese Aussage noch erklärt werden muss. Denn die offene Frage bleibt, wie können die Toten mit Jesus wiederkommen, wenn ihre Körper noch im Grab sind? Oder sind es vielleicht nur die Seelen der Entschlafenen, die dann mit dabei sind? Und da merken wir, hier braucht es eine genauere Erklärung. Und deshalb folgt dieser wichtige Einschub in den Versen 15 bis 18. Dort zeigt Paulus, wie das möglich ist. Und genau diesen Abschnitt mit all den Details, die er darin offenbart, wollen wir uns jetzt näher miteinander anschauen. Wir lesen nochmal gemeinsam 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 18. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Paulus eröffnet diesen Abschnitt mit einer bemerkenswerten Betonung. In Vers 15 schreibt er, dass das, was nun folgt, ein Wort des Herrn ist. Warum macht er diese Bemerkung? Wir wissen ja, die ganze Bibel ist das Wort des Herrn, also auch dieser Brief an die Thessalonicher. Und das wussten auch die Thessalonicher selbst. Das sehen wir bereits in den ersten Kapiteln, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, das schlagen wir auf, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da schreibt Paulus und er bezeugt von den Thessalonichern, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Also Paulus musste sein Apostelamt gegenüber den Thessalonichern nicht verteidigen, wie er es ja bei anderen Gemeinden teilweise tun musste. Warum betont er dann hier ausdrücklich, dass jetzt ein Wort des Herrn folgt? Der Grund liegt wohl darin, dass Paulus hier eine Wahrheit offenbart, die zuvor völlig unbekannt war. Etwas, womit die Thessalonicher nicht gerechnet hatten. Die Entrückung wird im Alten Testament nicht ausdrücklich offenbart und auch aus den Lehren Jesu ließ sich das, was Paulus hier beschreibt, so nicht ableiten. Die Thessalonicher wussten, sie würden eines Tages bei ihrem Erlöser Jesus Christus sein. Aber dass es so ablaufen würde, wie Paulus es hier schildert, damit haben sie kaum gerechnet. Die Entrückung war ein Geheimnis. Und das sehen wir auch in der Parallelstelle in 1. Korinther 15. Dort erklärt Paulus die Entrückung und beginnt in Vers 51 mit den bekannten Worten, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Paulus hatte viele Sonderoffenbarungen vom Herrn empfangen. Und wenn er solche weitergibt, dann verwendet er solche Formulierungen wie eben Geheimnis, Offenbarung oder Wort des Herrn, wie in unserem Abschnitt. Und mit dieser Formulierung bereitet er seine Leser darauf vor, jetzt kommt etwas Neues. Etwas, das sie so noch nicht kannten, das aber trotzdem göttliche Autorität hat und nicht in Frage gestellt werden sollte. Weiter unterscheidet Paulus in Vers 15 zwei Gruppen, die von der Entrückung betroffen sind. Jeder wiedergeborene Leser dieses Briefes, ob die Thessalonicher vor knapp 2000 Jahren oder wir heute, gehört zu einer dieser beiden Gruppen. Die erste Gruppe sind die Lebenden. Paulus schreibt, wir die Lebenden. Oberflächlich könnte man hier einwenden, Paulus habe sich geirrt, denn er lebt ja schon länger nicht mehr, aber die Entrückung hat offensichtlich noch nicht stattgefunden. Wir wissen aber, dass es sich hier in diesem Vers um eine kollektive Redeweise handelt, wie wir sie auch an anderen Stellen in der Bibel finden. Ein Beispiel ist Zacharia 12, Vers 10. Wer möchte, kann das gerne aufschlagen. Zacharia 12, Vers 10, ein sehr bekannter Vers. Dort lesen wir in Zacharia 12, Vers 10, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. In diesem Vers wird von einer zukünftigen Generation Israels gesprochen, die auf den blickt, den sie durchbohrt haben. Tatsächlich wurde Jesus aber vor knapp 2000 Jahren von einer anderen Generation durchbohrt. Gemeint ist hier aber das Volk Israel als Ganzes. Eine Generation steht für die andere. Und genauso spricht Paulus von wir, die Lebenden, ohne sich damit auf eine ganz bestimmte Generation zu beschränken. Er meint damit einfach diejenigen Christen, die zum Zeitpunkt der Entrückung noch auf der Erde leben. Als Paulus den Brief schrieb, gehört er selbst noch zu dieser Gruppe. Und die zweite Gruppe, das sind die Entschlafenen. Und damit sind Gläubige gemeint, die zur Zeit der Entrückung bereits gestorben sind. Für die Thessalonicher waren das damals ihre verstorbenen Geschwister im Glauben. Heute wissen wir, auch Paulus selbst und die damalige Generation gehören inzwischen zu dieser zweiten Gruppe. Was Paulus hier vorlebt, liebe Geschwister, das ist ein Leben in der Naherwartung. Paulus war sich sicher bewusst, dass noch viele Menschen mit dem Evangelium der Gnade Gottes erreicht werden müssen, bevor die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Gleichzeitig rechnete er damit, dass er selbst zu denen gehören könnte, die zu Lebzeiten entrückt werden. Und genau in dieser Spannung sollten auch wir leben. Zum einen mit dem Ziel und dem Gebet, dass noch viele Menschen zur Umkehr kommen, weil wir wissen, dass Gott langmütig ist und nicht will, dass jemand verloren geht. Zum anderen aber auch so, dass wir täglich damit rechnen, dass unser Herr uns zu sich holen könnte und dass wir bereit sind. Jedenfalls macht Paulus in Vers 15 einen entscheidenden Punkt klar. Die Lebenden werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Niemand wird benachteiligt sein. Wie das geschieht, erklärt er in den folgenden Versen. Und wenn wir uns jetzt dem eigentlichen Ablauf der Entrückung zuwenden, dann fallen zwei Dinge als erstes besonders auf. Das erste sehen wir im 1. Korinther 15, Vers 52. Können wir gerne aufschlagen, 1. Korinther 15, Vers 52, wo Paulus den Vorgang so beschreibt. 1. Korinther 15, Vers 52, da schreibt Paulus über die Entrückung: In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Der Anfang dieses Verses macht uns deutlich, die Entrückung geschieht sehr schnell. Es ist ein sehr rascher Vorgang. Paulus betont das mit den Worten: in einem Nu, in einem Augenblick. Es ist also nicht ein langsamer und entspannter Aufbau, sondern etwas, das so schnell wie möglich gemacht wird. Und das Zweite sehen wir zurück in unserem Text, im 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Da sehen wir, wie Paulus schreibt, 1. Thessalonicher 4, Vers 16: Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Paulus verwendet hier eine sehr kraftvolle Sprache und er verwendet und nennt drei Elemente: einen gebietenden Zuruf, die Stimme eines Erzengels und die Posaune Gottes. Roger Libby weist darauf hin, dass diese drei hier verwendeten Begriffe im griechischen Urtext aus dem militärischen Bereich stammen. Es ist die Sprache eines Befehls, eines Aufbruchs, eines machtvollen Eingreifens. Warum verwendet Paulus solche Begriffe? Und weshalb geschieht die Entrückung in einer solchen Eile? Um das zu verstehen, müssen wir uns die gegenwärtige Situation von uns vor Augen führen. Als Gläubige gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und doch leben wir noch in der Welt, die unter der Macht des Bösen steht. Wenn der Herr uns zu sich holt, dann greift er damit in einen Herrschaftsbereich ein, in dem momentan sein Feind herrscht. Das ist kein beiläufiger Vorgang, sondern ein entschlossenes Handeln. Und das wird auch deutlich mit dem Wort entrücken, das wir im Vers 17 lesen. Im Urtext lautet das Wort harpazo und beschreibt ein energisches und entschlossenes Wegnehmen oder Ergreifen. Es meint kein sanftes Hinübergleiten, sondern ein kraftvolles Zugreifen. Der amerikanische Theologe Michael Zwiegel veranschaulichte das mit einem sehr einfachen und doch eindrücklichen Beispiel. Wenn ein Kind unachtsam auf eine Felsklippe zuläuft und im nächsten Moment abstürzen könnte, dann wartet man nicht ruhig ab. Man reißt das Kind im letzten Augenblick entschlossen zurück. Und genau dieses Wegreißen meint eben das Wort Harpazo oder auf Deutsch Entrücken. Wir sehen also an dieser Beschreibung der Entrückung und an der Sprache, die Paulus verwendet, dass die Entrückung ein energisches Eingreifen Gottes ist, ein entschlossenes Wegnehmen seiner Gemeinde aus dieser Welt. Aus unserer Sicht werden wir endlich nach Hause gebracht, aber aus Gottes Perspektive ist es ein starker und machtvoller Eingriff. Und Paulus beschreibt nun in unserem Vers 16, wie sich dieser Eingriff vollzieht und nennt dabei eben die drei Elemente, den gebietenden Zuruf, die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, was bedeuten diese Elemente? Müssen wir sie wörtlich verstehen oder symbolisch deuten? Oder stehen sie vielleicht für ein und dasselbe? Im Text selbst, da gibt es keinen zwingenden Grund, diese drei Elemente zu vergeistlichen oder miteinander gleichzusetzen. Paulus nennt sie einzeln und als machtvolle Zeichen. Und deshalb dürfen wir Paulus auch hier beim Wort nehmen und davon ausgehen, dass drei bestimmte und unterschiedliche Dinge gemeint sind. Darum lohnt es sich auch, jedes dieser Elemente genauer anzusehen und zu fragen, welche Bedeutung es im Zusammenhang mit der Entrückung hat. Der Anfang macht der gebietende Zuruf Gottes. Das hier verwendete Wort für Zuruf kommt im Neuen Testament nur an dieser einen Stelle vor und es bedeutet Kommando, Befehl oder eben Zuruf. Im klaren militärischen Sinn. Es geht also um einen befehlenden Ruf mit Autorität. Wofür nun dieser Zuruf? Was bewirkt dieser bei der Entrückung? Nun, Paulus spricht ja von der Entrückung im Zusammenhang mit der Sorge um die Entschlafenen. Und ich denke, genau hier setzt auch dieser Zuruf an. Gott ruft die Toten in Christus zum Leben. Dafür finden wir in Gottes Wort verschiedene Beispiele. Zum Beispiel denken wir an Lazarus. Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der tote Lazarus wurde lebendig und kam heraus. Augustinus bemerkte einmal, dass, wenn Jesus den Namen Lazarus nicht ausdrücklich genannt hätte, alle Toten aus den Gräbern hervorgekommen wären. Oder denken wir an Hesekiel 37. Der Prophet sieht dort in einer Vision ein Tal voller Totengebeine, die plötzlich lebendig werden. Und wodurch geschieht das? Durch das Wort des Herrn. Gott spricht, und was tot ist, wird lebendig. Und das eindrücklichste Beispiel, das sehen wir alle letztlich jeden Tag mit eigenen Augen. Durch sein Wort hat Gott aus dem Nichts eine lebendige und wunderbare Schöpfung hervorgebracht. Gottes Reden ist schöpferisch, es schafft Leben. Der Text sagt nicht ausdrücklich, wozu dieser Zuruf dient. Aber wenn wir ihn im Zusammenhang mit der Auferstehung sehen, dann liegt es nahe, dass er mit dem Auferwecken der Entschlafenen verbunden ist. Nun stellt sich die Frage, wird dieser Ruf hörbar sein? Und wie schon angedeutet, es gibt keinen eindeutigen Grund, daran zu zweifeln. Die Schrift zeigt mehrfach, dass Gott vom Himmel her redet und dass dieses Reden auch wahrnehmbar ist. Nicht immer wurde es verstanden. Manchmal nahmen die Menschen nur etwas wahr, das wie ein Donner klang, aber hörbar war es. Und selbst wenn wir über die genaue Art dieses Rufes nicht mehr sagen können, ist eines doch sicher. Dieser Zuruf wird seine Wirkung nicht verfehlen. Wenn Gott befehlend ruft, dann geschieht, was er befiehlt. Das zweite Element ist die Stimme eines Erzengels. Das Wort Erzengel, das bedeutet wörtlich oberster Engel oder Engelfürst. In Daniel 10 wird deutlich, dass es innerhalb der Engelwelt eine Rangordnung gibt. Namentlich genannt wird uns in der Bibel nur der Erzengel Michael. Er tritt besonders dort in Erscheinung, wo es um Auseinandersetzungen mit geistlichen Mächten geht und wird auch als Fürst für das Volk Israel bezeichnet. Ob in unserem Abschnitt konkret Michael gemeint ist oder ein anderer Erzengel, das sagt Paulus nicht. Aber dass Paulus im Zusammenhang mit der Entrückung ausdrücklich die Stimme eines Erzengels erwähnt, das zeigt uns, dass auch die Engelwelt an diesem Geschehen beteiligt ist. Welche Aufgabe die Engel dabei genau haben, das lässt der Text offen. Wenn wir aber die militärische Sprache dieses Abschnitts berücksichtigen, dann liegt es nahe, auch an eine geistliche Auseinandersetzung zu denken. Wir haben bereits gesehen, dass unser Herr bei der Entrückung in einen Bereich eingreift, der gegenwärtig vom Widersacher Gottes beherrscht wird. Es ist deshalb gut vorstellbar, dass dieser machtvolle Eingriff von einem geistlichen Kampf begleitet wird, in dem Gott seine Engel gegen die Mächte des Bösen einsetzt. Der Text sagt nicht ausdrücklich, dass dabei ein Kampf stattfindet, aber die Verbindung von militärischer Sprache, der Stimme des Erzengels und dem machtvollen Eingreifen macht deutlich, dass dieses Ereignis auch Auswirkungen in der unsichtbaren Welt hat. Und auch hier dürfen wir festhalten, wenn Gott Engel einsetzt, dann geschieht das nicht zufällig, sondern mit einem klaren und bestimmten Zweck. Und das dritte Element ist die Posaune Gottes. Das hier verwendete Wort kann übrigens mit Posaune oder auch Trompete übersetzt werden. Und auch diese Posaune steht im militärischen Zusammenhang. In der Antike war die Posaune ein ganz klares Signal, sie rief zum Aufbruch, zur Sammlung oder zum Einsatz. Bereits in 4. Mose 10 gebot der Herr Mose, silberne Trompeten anzufertigen. Sie sollten zur Berufung der Versammlung und zum Aufbruch der Lager dienen. Die Posaune war also ein Signal zum Sammeln und zum Weiterziehen. Und auch im römischen Militär wurden Signale durch Posaunen gegeben. Mehrere aufeinanderfolgende Signale regelten den Abbruch des Lagers, die Formation und schließlich den Aufbruch. Und genau vor diesem Hintergrund spricht Paulus auch in 1. Korinther 15, 52 bei der Schilderung der Entrückung von der letzten Posaune. Und dort betont er es sogar doppelt. 1. Korinther 15, 52, wo er schreibt, bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es. Also hier wird deutlich, es geht um eine echte, göttliche und hörbare Posaune. Wie schon beim Zuruf Gottes bin ich auch hier überzeugt, dass dieses Signal nicht im Verborgenen geschieht, sondern ganz klar wahrnehmbar sein wird. Diese Posaune markiert den entscheidenden Moment, bei dem wir von dieser Erde aufbrechen. Sie ist Gottes Signal zum Aufbruch. Die Gemeinde wird zusammengerufen, der Zeitpunkt ist gekommen, Christus entgegenzugehen. Die Posaune Gottes ist gewissermaßen das Letzte, was wir als Kinder Gottes hier auf der Erde wahrnehmen werden. Fassen wir zusammen, wie die Entrückung ablaufen könnte. Eines Tages, sobald der noch letzte ausstehende Heide sich bekehrt hat, wird Gott plötzlich vom Himmel her allen Entschlafenen befehlen zurufen, lebendig aufzuerstehen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird in den Luftraum der Erde kommen, begleitet von den Engelsheeren des Himmels, die jegliche bösen Mächte vom Geschehen fernhalten. Die Auferstandenen und die noch lebenden Kinder Gottes auf der Erde werden verwandelt und beim Klang der Posaune Gottes von dieser Erde weggerissen, hin zu unserem Erlöser Jesus Christus. Und das alles geschieht Schlag auf Schlag in einem Nu. Ja, an diesem Punkt könnte man vielleicht kritisch einwenden, ob sich die Entrückung wirklich so abspielen wird. Oder noch grundsätzlicher, ob sie überhaupt so wichtig ist, wenn sie in Gottes Wort doch nur selten ausdrücklich erwähnt wird. Macht es da Sinn, sich so eingehend damit zu beschäftigen? Nun, dass es selten ausdrücklich erwähnt wird, stimmt, aber nur teilweise. Wortwörtlich finden wir sie wirklich nur in unserem Abschnitt 1. Thessalonicher 4. In 1. Korinther 15 greift Paulus sie zwar nochmals auf, aber kürzer und ohne den Begriff Entrücken selbst zu verwenden. Dabei müssen wir aber etwas Wichtiges beachten. Die Entrückung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Ziel. Der Vorgang des Entrücktwerdens an sich ist wichtig zu verstehen, steht aber nicht im Zentrum. Sowohl in 1. Thessalonicher 4 als auch im 1. Korinther 15, da sehen wir, dass es im größeren Zusammenhang um etwas anderes geht, nämlich um die Verwandlung unseres Leibes. Egal, ob wir dann noch leben oder bereits entschlafen sind, und darum, dass wir bei unserem Herrn sein werden. Und mit diesem Blick erkennen wir dieselbe Erwartung auf die Entrückung auch an anderen Stellen der Schrift, etwa in Johannes 14, in Römer Kapitel 8, Philipper Kapitel 3, 2. Korinther 5 oder auch Kolosser Kapitel 3. Überall geht es um dasselbe Ziel, unsere lebendige Hoffnung auf die Vollendung und die Gemeinschaft mit Christus. Und das, liebe Geschwister, führt uns zu einem entscheidenden Punkt. Wir haben uns das Geschehen der Entrückung bisher von außen und aus einer möglichen Perspektive Gottes angeschaut. Aber für uns, ganz persönlich, liegt in der Entrückung eine wunderbare Hoffnung. Und zwar für uns, die wir leben, aber auch für unsere Lieben, die bereits entschlafen sind. Beginnen wir mit der Hoffnung für uns, die wir leben. Und dazu erlaube ich mir, Ihnen eine ganz persönliche Frage zu stellen, uns allen. Und ich möchte Sie bitten, die Frage in Ihrem Herzen zu beantworten. Was hindert uns eigentlich daran, jeden Tag ein vollkommenes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen? Warum gelingt es uns, keinen einzigen Tag völlig sündlos und ganz Gott hingegeben zu leben? Was hält uns davon ab? Diese Frage stelle ich auch mir selbst, und ich denke, die Antwort wird bei uns allen im Wesentlichen dieselbe sein, und wir finden sie in Römer Kapitel 7, die Verse 18 bis 19. Römer 7, die Verse 18 bis 19, wo Paulus uns das Problem sehr eindrücklich schildert. Römer 7, 18 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also was hindert uns an einem vollkommenen Leben für Christus? Es ist unser Fleisch, unser sterblicher, sündiger Leib. Und dieser Leib ist nicht nur jetzt ein Hindernis, sondern auch im Blick auf die Entrückung. Und das sehen wir im 1. Korinther 15, Vers 53. 1. Korinther 15, Vers 53, da schreibt Paulus im Zusammenhang mit der Entrückung, 1. Korinther 15, 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Mit dem Sterblichen ist unser vergänglicher, sündiger Leib gemeint. So wie er jetzt ist, kann er nicht in die Gegenwart Gottes eingehen. Er passt gewissermaßen nicht in den Himmel. Er muss zuerst Unsterblichkeit anziehen. Und wie passiert das? Durch die Verwandlung unseres Leibes, und genau das geschieht bei der Entrückung. An dem Tag, an dem der Herr seine Gemeinde zu sich holt, wird unser sterblicher Leib verwandelt. Der Leib, der jetzt schwach ist, der sündigt, leidet und versucht wird, wird in einen himmlischen Leib verwandelt. Paulus beschreibt es in Philipper 3, Verse 20 und 21 sehr deutlich. Philipper 3, die Verse 20 und 21. Da schreibt Paulus diese wunderbaren und bekannten Verse, Philipper 3, ab Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir erwarten den Heiland, unseren Heiland aus dem Himmel, und er wird unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und das ist unsere Hoffnung bei der Entrückung, die Erlösung unseres Leibes. Wie ist das nun mit den Entschlafenen? worin liegt die Hoffnung auf die Entrückung für sie? Oder etwas zugespitzt gefragt, spielt für die Menschen, die bereits gestorben und bei Jesus sind, die Entrückung überhaupt noch eine Rolle? Wenn sie beim Herrn sind, was fehlt ihnen dann noch? Warum brauchen sie überhaupt die Auferstehung und Verwandlung? Und Paulus beantwortet diese Fragen in 1. Korinther 15, und zwar in den Versen 36 bis 49. 1. Korinther 15, die Verse 36 bis 49. Und wir lesen auszugsweise die Verse 38, 42 und 44 von 1. Korinther 15. Da schreibt Paulus: Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und zwar einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Die Antwort lautet also: Unser Leib, von jedem von uns, die wir uns heute hier befinden, ist ein Same. Und dieser Same wird gesät, wenn wir sterben. Jeder Same in der Natur muss zuerst sterben, damit daraus neues Leben entstehen kann. Und so ist es auch mit unserem irdischen Leib. Unser irdischer, jetziger Körper ist also nicht einfach nur eine Hülle, die notwendig ist, damit wir als Menschen auf der Erde funktionieren. Nein, unser Körper ist bereits eine Verheißung auf die Herrlichkeit, die uns einst in Gottes Reich erwartet. Auch wenn wir entschlafen und begraben werden, dann vergisst Gott unseren Körper nicht. Der Körper ist da nicht sich selbst überlassen, sondern unser Vater im Himmel, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wird diesen Leib wieder auferwecken. Und wann wird das geschehen? Wann wird diese Auferweckung stattfinden, bei der die Leiber der Entschlafenen verwandelt werden? Das geschieht bei der Entrückung. Dann werden die Leiber der Entschlafenen der Gemeinde Jesu auferweckt und verwandelt. Ihr Geist ist schon jetzt beim Herrn im Paradies, aber ihr Leib ist noch hier auf der Erde. Der Körper schläft gewissermaßen in der Erde, weshalb wir eben auch von den Entschlafenen sprechen. Auch sie warten noch darauf, den vollkommenen Zustand zu erreichen. Und darin liegt die Hoffnung der Entrückung für die Entschlafenen. Sie werden zusammen mit uns ihren unverweslichen und herrlichen Leib empfangen und dann vollkommen sein. Auch wenn wir wissen, dass sie jetzt nicht leiden, sie sind ja bei ihrem Herrn und Erlöser, so befinden auch sie sich noch nicht im endgültigen Zustand. Ihr irdischer Leib ist nicht vergessen, sondern wird durch den Herrn der Schöpfung auferweckt und in einen himmlischen Leib verwandelt. Dann, wie Paulus in Vers 53 von 1. Korinther 15 schreibt, wird diese verwesliche Unverweslichkeit anziehen. Und das ist die Hoffnung für die Entschlafenen, der vollkommene Zustand im Leib der Herrlichkeit. Das war jetzt ein kurzer Exkurs über die Hoffnung, die für uns in der Entrückung liegt, dass wir, erlöst von unserem irdischen Leib, einen herrlichen himmlischen Leib empfangen. Und wenn Sie sich vertieft mit dem beschäftigen möchten, dann empfehle ich Ihnen Römer Kapitel 8. Dort wird diese Verheißung sehr ausführlich und zugleich sehr ermutigend entfaltet. Nun aber zurück zu unserem Text und zum eigentlichen Geschehen der Entrückung. Wir waren gestehen geblieben bei der Auferstehung der Toten in Christus und der Verwandlung aller Gläubigen. Und als nächstes heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, da schreibt Paulus: Dann werden wir entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und hier ist es wichtig, einen entscheidenden Unterschied festzuhalten, nämlich zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit. Wir haben bereits gesehen, dass die Entrückung ein Geheimnis war, das dem Apostel Paulus offenbart wurde. Einen bekannten Abschnitt, der die sichtbare Wiederkunft beschreibt, finden wir in Zacharia 14. Gerade dort wird der Unterschied zur Entrückung sehr deutlich. Zacharia 14, Vers 4, der bekannte Vers, der uns diesen Unterschied aufzeigt. Ich lese Zacharia 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Bei der Wiederkunft wird der Herr auf dem Ölberg stehen. Seine Füße berühren also die Erde. Bei der Entrückung hingegen kommt der Herr nicht auf die Erde, sondern wir werden ihm entgegen entrückt. Der Treffpunkt wird dabei ausdrücklich über der Erde beschrieben. Es heißt, dass wir in Wolken und in die Luft entrückt werden. Auch der griechische Grundtext mit den hier verwendeten Wörtern macht deutlich, dass damit der Luftraum über der Erde gemeint ist und dass die ganze Bewegung der Entrückung dorthin gerichtet ist. Die Begegnung findet also nicht auf der Erde, sondern über ihr statt. Wie geht es dann weiter nach der Entrückung auf der Erde und für uns? Was nach der Entrückung auf der Erde geschieht, das beschreibt die Bibel nur in Ansätzen. Sicher ist, es wird nicht einfach alles unverändert weitergehen. Wenn plötzlich unzählige Menschen fehlen, dann wird das Auswirkungen haben. Oft wird davon ausgegangen, dass es zu weltweiter Unruhe oder sogar Panik kommt, die dann durch einen starken Führer, zum Beispiel den Antichristen, aufgefangen wird. Möglich ist aber auch, dass viele Menschen das Geschehen ganz anders deuten oder schnell verdrängen. Denn eines dürfen wir nicht unterschätzen. Der Mensch lehnt Gott nicht aus Unwissenheit ab, sondern aus seinem Herzen heraus. Nach Römer 1, Vers 18 unterdrücken die gottlosen Menschen die Wahrheit bewusst und verdrängen sie. Sogar wenn die Wahrheit selbst als Person auf diese Erde käme und sich den Menschen offenbarte, sie würden ihn doch ans Kreuz nageln. Darum ist es gut möglich, dass auch ein so gewaltiges Ereignis wie die Entrückung viele nicht zur Umkehr führt. Im Gegenteil, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da sehen wir sogar, dass danach die Gesetzlosigkeit ungehindert zunimmt. Und was ist mit uns Gläubigen? Was erwartet uns nach der Entrückung? Ja, die Antwort ist so einfach wie klar. In 1. Thessalonicher 4, Vers 17, da heißt es, und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist der eigentliche Höhepunkt unseres Abschnitts. Nicht der Ablauf, nicht die Reihenfolge der Ereignisse und auch nicht die einzelnen Zeichen stehen im Zentrum, sondern diese eine Aussage, wir werden bei dem Herrn sein, und zwar alle Zeit. Das bedeutet, dass diese Gemeinschaft nicht mehr unterbrochen wird. Heute kennen wir die Gemeinschaft mit dem Herrn, aber wir erleben auch ihre Grenzen. Unser Leben ist geprägt von Schwachheit, von Versuchung und von Ablenkung. Immer wieder kommt es zu Unterbrechungen, nicht weil der Herr sich zurückzieht, sondern weil wir in unserer Begrenztheit leben. Und bei der Entrückung, da ändert sich das grundlegend. Die Gemeinschaft mit Christus wird vollkommen sein. Wir werden nicht mehr durch Sünde getrennt, nicht mehr durch unseren schwachen Leib gehindert und nicht mehr durch die Umstände dieser Welt abgelenkt. Wir werden den sehen, an den wir geglaubt haben. Wir werden bei dem sein, der uns erlöst hat. Und wir werden nie mehr von ihm getrennt werden. Damit wird deutlich, alles, was Paulus über die Entrückung sagt, läuft auf dieses Ziel hinaus. Der Herr holt uns zu sich, damit wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Wenn wir uns das alles nun vor Augen halten, das machtvolle Eingreifen Gottes bei der Entrückung, die Auferstehung der Entschlafenen in Christus und die Verwandlung aller Gläubigen, das Entrücktwerden zu unserem Herrn Jesus Christus hin und dass wir für immer bei ihm sein werden, dann stellt sich doch unweigerlich die Frage, wann wird das sein? Wann wird die Entrückung stattfinden? Und zu dieser Frage gibt es bekanntlich viele unterschiedliche Ansichten aus verschiedenen christlichen Lagern. Und der Grund dafür ist einfach, Gottes Wort sagt uns nicht, wann die Entrückung stattfindet. Aber etwas können wir unserem Text in 1. Thessalonicher 4 dennoch entnehmen, nicht direkt ausgesprochen, aber direkt ableitbar. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich vor knapp 2000 Jahren. Und er spricht von sich und den Thessalonichern als denen, die Entrückung möglicherweise lebend erleben werden. Er rechnete also jederzeit damit. Und genau das hat auch Auswirkungen auf uns. Die Antwort auf die Frage nach dem Zeitpunkt lautet deshalb: jederzeit. Wenn wir die biblischen Aussagen zur Entrückung betrachten, dann finden wir keine konkrete Prophetie, die vorher noch erfüllt sein muss. Und darum kann die Entrückung jederzeit geschehen. Und so wie Paulus und die Thessalonicher damit rechneten, dürfen auch wir jederzeit damit rechnen. Und deshalb möchte ich uns noch eine persönliche Frage stellen, bevor wir dann abschließend noch zu Vers 18 kommen. Und die Frage stammt nicht von mir, sondern von Meno Kalischer. Er ist ja vielen von uns bekannt in seiner direkten und zugleich liebevollen Art. Und sie lautet: Wie soll Jesus dich antreffen, wenn er dich entrückt? Wie wird unser Herr uns vorfinden, wenn es soweit ist? Mit Vers 18 kommen wir nun zum Ende des Abschnitts. Paulus schließt seine Ausführungen mit dem bekannten Satz: So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das Besondere an diesem Vers ist das Wort ermuntert, im Griechischen parakaleo. Wörtlich bedeutet para neben und kaleo rufen. Das Verb hat ein sehr breites Bedeutungsspektrum und bewegt sich im Neuen Testament immer in diesem Bereich: ermahnen, ermutigen, trösten, stärken. Oder anders gesagt, es beschreibt ein persönliches Zugehen auf jemanden mit Worten, die je nach Situation ermahnen, ermutigen, trösten oder stärken. Dass Paulus gerade dieses Wort verwendet, ist kein Zufall. Für jede dieser Bedeutungen, die wir hier sehen, gäbe es treffendere Begriffe, die Paulus an anderen Stellen auch gebraucht. Aber hier wählt er bewusst parakaleo. Warum? Weil es zeigt, was die Hoffnung der Entrückung in uns bewirken soll. Ermahnung, jederzeit bereit zu sein für die Entrückung und die Begegnung mit unserem Herrn. Ermutigung, unser Leben konsequent mit und für ihn zu leben. Trost, wenn wir mit Leiden und Nöten konfrontiert sind, die uns überfordern. Stärkung, wenn wir geistlich am Boden sind und neu aufstehen müssen. Die Entrückung, unsere Begegnung mit dem Herrn und die Verheißung, dass wir dann für immer bei ihm sein werden, das ist unsere lebendige Hoffnung. Mit ihr dürfen wir jeden Tag rechnen, auch heute. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten dir nochmals danken für dein Wort, für diesen Abschnitt, für diese Beschreibung der Entrückung und für die wunderbare Hoffnung, die darin für uns liegt. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du uns hilfst, jeden Tag mit dir, mit der Entrückung zu rechnen, dass wir jeden Tag dazu bereit sind, aber gleichzeitig auch, Herr, dass wir weiterhin uns für dich und für dein Reich einsetzen und uns dazu gebrauchen lassen, noch viele Menschen auf dich hinzuweisen. Hilf uns dabei, lass uns die Entrückung, lass uns dich immer vor Augen haben, damit wir ein Leben zu deiner Ehre leben können. Wir danken dir dafür. Amen.